Willkommen zu einer neuen Folge Artist on Air und willkommen im Endspurt vor dem Artist Summit am 9. Oktober. Diese Folge passt super rein, denn ich spreche heute mit Hauke Lamp, dem Founder von Tracer und damit einem unserer Speaker auf dem Summit. Das heißt, wenn euch diese Folge hier gefällt, dann trefft doch Hauke einfach persönlich auf dem Summit und geht in seinen Roundtable rein. Da könnt ihr ihm detaillierte Fragen stellen, falls irgendwas offen geblieben ist. Was hat Hauke gemacht? Hauke hat zusammen mit 5 anderen Co-Foundern Tracer gegründet. Und das ist eine Software für den Landmaschinenmarkt, also ein Vertical SaaS, gebootstrapped, bis auf 13 Millionen Umsatz hochgezogen und dann verkauft an Aptin. Also wir haben ein bisschen Vertical SaaS, Bootstrap, Founder-Mentalität, Hardcore, große Founder-Gruppe auch, wenn ich ein bisschen tiefer reingegangen. Und am Ende dann den ganzen Prozess mit dem Exit, wann, wie, wieso, in welchem Prozess, steckt viel drin. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit 45 Minuten Hauke Lamp und Tracer.
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
So, und bevor wir in den Podcast starten, noch ein Event-Hinweis. Am Vorabend vom Artist Summit, nämlich dem 8. Oktober Mittwoch, gibt es ein super Event zum Thema AI und Automation im Marketing. Ja, das Ganze findet statt bei HubSpot im Büro mit Drinks und Networking, ist total kostenlos und ihr werdet Leute aus der Praxis auf der Bühne haben. Maren Kasper kommt von Autonomy AI, Ben Hamanos von HubSpot und Robin Heinze von Morefire. Sie zeigen, wie ihr AI wirklich sinnvoll im Marketing nutzen könnt und laden danach dann ein, mit den Köpfen der Branche ins Gespräch zu kommen. Die Plätze sind begrenzt und jetzt gibt es schon nicht mehr viele, also meldet euch jetzt kostenlos an auf more-fire.com/AR. Es ist mit Sicherheit am Vorabend des Artist Summit eine super Gelegenheit für alle, die in Marketing und AI interessiert sind. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und jetzt rein in den Pod. Let's go!
Hauke, du hast Tracer gegründet, Tracer, und das im Norden von Deutschland, hast damit eine ganz eigene Industrie angegriffen und am Ende jetzt erfolgreich die Firma verkauft an Aptin. Spannende Story. Wie würdest du denn in deinen eigenen Worten in 2 Sätzen erzählen, was Tracer macht?
Das hat sich zum Glück seit Gründung auch nicht geändert. Wir machen kaufmännische Software, also ERP-Software, auf Basis von Microsoft Business Central, also nicht ganz auf der grünen Wiese, sondern mit Microsoft als Technologiepartner, machen wir also ERP-Software für eine besondere Branche, und zwar den Land- und Baumaschinenhandel. Schon ein bisschen spezieller.
Sehr gut, aber das mal schon mal einfach so mal wirklich in einem Satz zusammengefasst, das finde ich hervorragend, ist schon ein bisschen spezieller. Wie kommt man dazu? Also was ist dein Berührungspunkt zu Land- und Baumaschinen?
Ja, tatsächlich ist gar nicht, dass ich jetzt da einen sehr großen Background habe oder wir. Ich habe es ja auch damals nicht ganz alleine gegründet. Das war ein bisschen Zufall, dass wir tatsächlich hier in Norddeutschland, in Nordfriesland, Kontakt zu einem John Deere-Händler hatten, der eine Software gesucht hat. Und ja, ich glaube, das war so 2009. Und ja, da fand ich grundsätzlich damals das System gut. Wir konnten noch nicht so die Branchenfunktion abbilden. Und so sind wir da aber reingerutscht und haben dann festgestellt, Mensch, ist ja eine interessante Branche. Es gibt wenig ERP-Software in dem Feld, vielleicht nur so ein bisschen ältere Legacy-Software, und haben dann schnell gemerkt, dass das auch nah an der Baumaschine ist. Die sind oft zusammen in Verbänden. Der Ausbildungsberuf ist Land- und Baumaschinenmechatroniker. Also es ist eine gewisse Nähe, also viel näher als zum Automobil. Möchte man auch vielleicht meinen, dass das gleich ist, aber da haben wir nichts bis sehr wenig mit zu tun. Ja, und so sind wir tatsächlich wie Jungfrau zum Kinde so in die Branche gekommen und haben dann über die, mittlerweile eben 15 Jahre immer mehr gelernt, worauf es ankommt und wie es aussieht. Und für uns sicherlich hilfreich in dem Zeitraum war auch immer, dass dort einfach so ein Konsolidierungsprozess stattfindet. Ja? Also die Betriebe ganz früher vielleicht aus der kleinen Dorfschmiede entstanden und so kleiner, wirklich ganz kleiner Familienbetrieb. Sind mittlerweile immer größer, mehrere Standorte, teilweise also mehrere hundert Mitarbeiter. Und das zeigt natürlich, dass auch irgendwie Software mitwachsen muss. Ja, und da haben wir eigentlich, könnten wir mal sagen, dass wir eine gute Antwort auf dieses Problem letztendlich bieten können.
Ja, das ist, also John Deere in dem Kontext ist ja quasi so der Mercedes oder der BMW, also der Hersteller von den Landmaschinen. Und ihr arbeitet dann sozusagen für Händler, die vertreiben und die dann halt für eine bestimmte Region dann irgendwie Traktoren und Mähdrescher und sowas verkaufen.
Richtig.
Und genau. Es gibt ja ein paar Parallelen. Ich hatte das ganze Thema auch schon mal mit PKW. Also du sagst halt, Automobil ist nicht bei euch, aber auch da gibt es ja die großen Brands und dann wiederum die einzelnen Vertriebshäuser, ne, für die Städte, Regionen und so weiter. Das kann man vielleicht gleich nochmal reingehen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du John Deere sagst. Es gibt ja verschiedene Marken, aber also Janis und ich haben mit John Deere eine ganz persönliche Beziehung, weil wir in unserer letzten Firma, als wir Mudruns organisiert haben, also so Obstacle Races, da sind wir mit John Deere Gatoren rumgefahren, weil das so die besten genau. Eventfahrzeuge sind. Voll Allrad, aber irgendwie Ladefläche und genau,
ja, die sind cool.
Kommt ganz gut rein und raus. Ja. Gelb-grün. Genau, hervorragend. Und jetzt hast du gesagt, du hast nicht alleine gegründet. Vielleicht, wie sah das Gründungsteam auf und wie habt ihr euch gefunden?
Ja, letztendlich war es so fast das ganze Team bei einem Vorarbeitgeber, wo wir da zusammen gearbeitet haben. Ich war da praktisch Teamleiter mit einem Kollegen, der einen Vertrieb gemacht hat und ich und noch sechs weitere in dem Team. Und auch wir haben festgestellt, dass eigentlich die Branche da ganz gut ist und dass das Spaß macht. Dann gab es da allerdings auch Übernahmen, Gesellschafterwechseln und sag mal Querelen. Da haben wir gesagt, wir wissen nicht genau, wo es weitergeht und wie es weitergeht, wollten das aber gerne weitermachen und haben gesagt, das nutzen wir noch als Chance, tatsächlich da rauszugehen und das zu gründen. Und ja, das war Sommer 2014 und waren dann letztendlich sechs Gründer. Und sind dann relativ schnell, ja, sturm- und drangmäßig gestartet, sehr gebootstrapped, ja, also hatten so ein bisschen sehr, sehr überschaubar aus eigenen Mitteln, ein bisschen Family und Friends, die so ein bisschen was da reingegeben hatten, aber doch, also ohne großes Kapitalpolster sehr schnell gestartet, hatten aber immer den Vorteil, dass wir nicht nur so das reine Softwareprodukt gebaut haben, sondern wir auch Dienstleistungsgeschäft hatten. Mit dem konnten wir immer die Softwareentwicklung ganz gut querfinanzieren und, das ist über Jahre immer weiter gewachsen, dass wir also das Dienstleistung immer weiter erbracht haben, aber natürlich auch die Software immer besser und immer größer wurde, das Modul, um dann letztendlich eine eigene Lösung für diese Branche speziell zu entwickeln. Also wir satteln dann auf Microsoft, das bringt dann ganz allgemeine Buchhaltung, Warenwirtschaft Funktionen mit und wir bauen genau das rein, was dann diese Branche halt braucht. Ja. Also genau wie du sagst, der John Deere Landmaschinenhändler oder eben der Class Case und wie sie alle heißen, die Holland. Und da sind wir ganz frei grundsätzlich, was die Marke angeht.
Alle cool,
Genau, und mit manchen arbeiten wir mehr zusammen, mit manchen weniger, aber letztendlich sind wir da nicht irgendwo total jetzt auf einen eingeschränkt. Das gleiche gilt für den Baumaschinenbereich.
Ich hab John Deere auch noch nicht als Sponsor für den Podcast hier gewonnen. Unbezahlte Werbung, ja, kann noch werden. Mal gucken.
Ja, aber okay. Tatsächlich, ich muss man sagen, spielen die schon eine ganz wichtige Rolle bei uns. Ja. Also mit denen haben wir eine sehr enge Kooperation und sehr enge Zusammenarbeit. Und haben uns da schon sehr, die sich auf uns und wir auf die letztendlich konzentriert. Also da sind wir schon seit vielen Jahren sehr nah beieinander. Und um das vielleicht zu sagen, das war auch durchaus ein ganz wichtiger Meilenstein für uns, dass wir, ich glaube, nur 2 oder 3 Jahre nach Gründung, also ich glaube, wir waren so vielleicht so 25 Mitarbeiter zu dem Zeitraum, da haben wir halt mitbekommen, dass John Deere schon gerne für Europa eine Lösung sucht für ihre Händler, die sie empfehlen können. Das ist ähnlich, du hast gesagt, die Nähe zu den Autohäusern, das ist bei unseren Kunden meistens auch der gleiche Fall. Das sind schon unabhängige Unternehmen. Da steht zwar vielleicht ganz groß die Marke drüber, so wie beim Autohaus, dann vielleicht auch Volkswagen drüber steht oder was auch immer. Und da unten steht dann Automobil Meier GmbH oder so. Ja. Und so ist das letztendlich bei uns auch. Da steht oben drüber John Deere oder New Holland oder was, irgendeine Marke, und das sind dann aber schon eigenständige Unternehmen, die Partnerbetriebe von den Marken sind. Und es war tatsächlich bis dahin so, dass die sehr frei in ihrer Auswahl der Software waren. Könnte auch fast sagen, dass die vielleicht nicht viel Unterstützung bekommen haben von ihren Herstellerpartnern. Und das heißt, jeder hat sich irgendwas Eigenes gesucht und dann haben die irgendwann festgestellt, naja, das ist ja auch irgendwie schwierig, weil wenn ich für meinen Partnerbetrieb, für meinen Händler als Hersteller Schnittstellen anbieten möchte. Und die kommen da an und sagen, ja, jeder hat was anderes und ich muss ja 20, 30 Systeme diese Schnittstellen anbinden, dann ist es irgendwann schwierig. Und deswegen ist man dann da hingegangen, hat gesagt, ja, suchen wir irgendwie eine klare Empfehlung für unsere Händler. Und wir waren sehr überrascht, dass man auf uns auch zugekommen ist, hatten da immer so ein bisschen Kontakte, weil wir halt schon paar wenige John Deere-Händler als Kunden hatten. Und ja, zu dem Zeitpunkt in unserer Größe dachten wir, haben wir sicherlich nicht viel Chance, aber wir machen mal mit, ja? Kann man nur bei lernen. Und dann war unser Vorteil sicherlich, dass wir gerade eben auch auf Microsoft als Technologiepartner gesetzt haben und die gesehen haben, Mensch, die Basis ist gut und wichtig, dass sie da gesehen haben, das ist also eine Software, die ist nicht, da ist eine Investitionssicherheit drin, weil halt mit Microsoft und wir auch sehr Microsoft-affin sind schon dir. Und ja, also wichtiger Meilenstein, dass man letztendlich sich dann wirklich doch für uns entschieden hat zu einem Zeitpunkt und gesagt hat, wir wollen gerne mit euch weiter in die Zukunft gehen. Wir wollen euch als die zentrale John Deere-Lösung in Europa empfehlen und wir wollen mit euch gemeinsam ein Modul entwickeln für John Deere-Händler, um das nochmal oben drauf zu setzen. Also ein fertiges Modul mit John Deere-spezifischen Sachen, Schnittstellen und so etwas alles, um dann ganz schnell maßgeschneidert für John Deere-Händler letztendlich eine Software anbieten zu können.
Ja, perfekt. Ich habe drei Sachen gerade mitnotiert, ja. Das letzte war sicherlich so ein bisschen auch dieses Partner-led Sales, also dass John Deere sozusagen ins Dreieck zu den Händlern dann aufbaut, ja, und ihr über sozusagen diese große John Deere-Marke da flankiert werdet. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Davor hast du gesagt, irgendwie bootstrapped und finanziert, unter anderem halt durch Service-Dienstleistungen. Und davor hast du gesagt, 6 Founder. Fangen wir mal bei dem ersten an und dann gehen wir durch die einzelnen. Man sagt ja immer, alleine gründen ist nicht empfehlenswert. Ja, man soll schon irgendwie ein Team sein und auch irgendwie komplementär. 6 Gründer ist allerdings auch ungewöhnlich.
Ja, genau. Es waren sogar 2 noch, also ich und noch ein weiterer in der Geschäftsführung so maßgeblich und noch 6 weitere, also 8 tatsächlich. Genau, okay. Das war schon auch speziell, aber ich glaube, das.
Und der vorige Arbeitgeber war ein Fußballverein, ja. Dann haben wir zusammen gespielt. Nee, so in etwa. Würdest du das so wieder machen oder gab das extrem viel Diskussion, Reibung, Probleme? Hört sich halt nach einer großen Mannschaft an.
Ja, also ich würde sagen, unterm Strich war das gut. Ne? Ich muss sagen, wir haben 2 so auf dem Weg da irgendwie, die sind dann abhanden gekommen, die sind ausgestiegen. Ich weiß gar nicht mehr, so einer so nach 4, 5 Jahren und der andere vielleicht so nochmal so nach 6 Jahren. Aber das war dann okay und die restlichen 6 sind jetzt also bis zum Ende und bis zum Exit zusammengeblieben und haben auch so noch gutes, sind erst 2 weitere ausgestiegen nach dem Exit, aber haben so dann noch ein gutes Verhältnis. Da ist alles super und ich glaube auch, am Ende hat uns das auch stark gemacht, ne? Und ich bin ja keiner, kann immer über alle Sachen zurückgucken und war es jetzt die beste Entscheidung, hätte es anders laufen können. Da gibt's ja 1000 Entscheidungen, die man trifft und natürlich selten mal irgendwann was richtig gut, aber das hat alles gut funktioniert und wir waren auch lange Zeit so ein bisschen so der Nukleus, der da so zusammengehalten hat und konnten das auch alles abbilden und war am Anfang natürlich auch eine intensive Zeit. Ne? Also ja. Dann haben wir immer uns, also die Anfangszeit haben wir uns sehr regelmäßig 1-2 Mal im Monat mindestens samstags komplett getroffen, um da dann auch nochmal an Themen, die vielleicht in der Woche nicht so waren, noch zusätzlich zu arbeiten und klar hat jeder da auch so sein Stundenpensum gehabt. Aber das hat grundsätzlich gut funktioniert und
aber da sind wir jetzt nicht anders machen. Sind wir jetzt auch wieder angekommen, 996, ne? Irgendwie vom 9 to 96 Days a Week ist ja jetzt das neue San Francisco Scheme. Also da haben wir, glaube ich, als Gründer auch alle schon mal gesessen. Also der eine oder andere Samstag geht dann auch mal drauf. Aber genau, ich glaube, bei 8 Leuten muss man sich dann halt auch einfach regelmäßig abstimmen. Muss jetzt auch gar nicht immer die Fehler suchen. Vielleicht formuliere ich es positiv. Was würdest du sagen, war der Hauptfaktor, dass ihr es mit der Gründeranzahl gut geschafft habt? Was hat euch da zusammengehalten oder was hat euch da auf denselben Kurs gehalten?
Ich glaube grundsätzlich schon, dass wir das absolut, klingt so, ist so eine Plattitüde, aber es ist aber so, ne? Dass wir das ein gemeinsames Ziel hatten, auf das wir zugesteuert haben. Also es war uns relativ klar, wo wir hin wollten, glaube ich, bei den allermeisten mindestens. Und dass wir das deswegen gut hinbekommen haben und auch schon insgesamt eine ganz vernünftige, gute Arbeitsteilung hatten. So jeder auch so ein bisschen so seinen Bereich oder seine Bereiche, in denen wir gearbeitet haben. Und ja, anfangs, nachher natürlich, irgendwann ist es so groß, dann können 8 oder wenn es also noch weniger waren, 7, 6 Leute nicht mehr maßgeblich bei 100 Mann alles abbilden. Das geht irgendwie nicht. Dann wachsen auch andere Leute nach. Mhm. Aber gerade in den Anfangsjahren war das eben wirklich so ein wichtiger Kern, der auch viel vorangebracht hat und viel geschafft hat. Also deswegen so eine Mischung aus gegenseitiges Vertrauen, das schon da war. Jeder macht so sein Ding, jeder arbeitet in seinen Bereichen, also deswegen vernünftig und trotzdem arbeiten gleich alle aufs gleiche Ziel hinaus. Hat gut funktioniert und ja, rückblickend, wie gesagt, auch gerade in den ersten Jahren sicherlich ein wichtiger Faktor für den Erfolg, den wir da noch hatten.
Okay. Und jetzt sagst du, ich meine, ihr kanntet euch ja auch alle schon, das ist auch immer, glaube ich, ein Riesenfaktor, also auch aus der Arbeitswelt, ne? Wenn man halt vorher schon mal zusammen gearbeitet hat, dann weiß man, wie die anderen ticken, wer wo besonders gut ist und wo vielleicht auch irgendwie vielleicht Schwächen hat. Und das hat ja jeder irgendwo und es ist halt einfach gut, wenn man es vorher weiß, weil dann kann man entsprechend das Team gut aufstellen.
Ja. Ich würde sogar sagen, es war gut, dass wir uns gerade fast nur aus der Arbeitswelt kannten. Ja. Das, glaube ich, ist gut. Also das würde ich immer, das ist immer eher schwierig, glaube ich, wenn man sich nur privat kennt und dann plötzlich zusammen arbeitet und dann kann das sich natürlich nochmal ganz anders irgendwie darstellen. Ja. Deswegen, ja, war das tatsächlich auch ein wichtiger Punkt. Wir wussten, worauf wir uns einlassen.
Und das zweite Thema, was ich geparkt hatte, war das Thema Bootstrapped und mit Service-Dienstleistungen schon mal Cashflow generieren. Das haben wir auch immer wieder und ich glaube, das ist total legitim und wahrscheinlich auch bei vielen Bootstrap-Firmen dann am Ende irgendwo auch notwendig. Ja, gerade im Softwarebereich kommt ja nicht immer sofort das Geld rein. Wie war die Entwicklung, wenn wir jetzt auch mal fast forward machen bis zum Exit? Also wie groß seid ihr am Ende geworden? Du hast eben schon was von 100 Mitarbeitern gesagt. Und wie habt ihr dann angefangen? Wie mit ein paar hunderttausend Service Revenue und noch gar keinen Softwareumsatz und am Ende irgendwie 10 Millionen ARR und gar keine Dienstleistung mehr. Vielleicht kannst du mal so diese Entwicklung darstellen.
Ja, genau. Nicht ganz so, aber schon in die Richtung. Also anfangs war es wirklich ganz viel Dienstleistung, fast gar keine eigene Software, auch gar keine ARR, sondern das war noch alles zum Zeitraum Kaufsoftware. Dann haben wir mal so ein bisschen natürlich als, weil auch das Einkaufen, also auch mal so Microsoft-Software einkaufen und verkaufen, wo dann natürlich was bei hängen blieb. Und das hat sich dann langsam immer mehr gewandelt zu erstmal eigene Software. Das war so der erste Schritt, was natürlich dann schon wichtige Komponente ist. Dann war der nächste Schritt auch in diesen 10 Jahren immer mehr zur SaaS-Welt und wiederkehrenden. Und ja, also wirklich bei null gestartet, ne? Also wir sind da ohne irgendwas mit ein paar hunderttausend Euro im Jahr Dienstleistung und noch viel weniger Kauflizenz einmal mit ein bisschen Marge drauf, sind wir gestartet. Eigentlich fast, also sehr wenig wiederkehrenden Sachen. Und 8 Leuten, wie gesagt, und jetzt 10 Jahre weiter waren es dann doch 110 Mitarbeitern etwa und gut, ja, was haben wir denn so? 13 Millionen Euro Umsatz, 13,5 Millionen Euro Umsatz. Knapp die Hälfte wiederkehrend mittlerweile und der Rest immer noch so knapp die Hälfte Dienstleistung und ja, immer noch ein bisschen Kaufsoftware, aber das ist ganz, ganz stark zurückgegangen in letzter Zeit. Wir und Microsoft macht das auch und alle auch natürlich dann wirklich auch das Thema, naja, angefangen mit richtiger On-Prem-Software und so etwas und jetzt mittlerweile natürlich ist das alles SaaS, Cloud.
Cool. Ja, schöne Story. Also und erzählst du ja dann auch bei uns auf dem Artist Summit nochmal im Detail zusammen mit dem Marc-André Kreuz von Aptin, die euch gekauft haben. Wie kommt es dann dazu, wenn man 10 Jahre mit 6 bis 8 Foundern das zusammenbaut, dass man dann irgendwann die Firma verkauft? Also was war da die Entscheidung bei euch?
Ja, das war ein Prozess natürlich. Also wir wurden angesprochen, schon so ein bisschen vorqualifiziert, sag ich mal, kannte man sich über 2 Ecken. Tatsächlich kriegt man irgendwann natürlich immer mal wieder Anfragen für alles Mögliche und auch für wollen kaufen und einsteigen, investieren, aber sehr wenig Seriöses. Wir hatten mittlerweile noch ein Minderheitsgesellschafter bei uns dazugenommen, der uns da schon gut unterstützt hat und was auch grundsätzlich gut war. Aber wir haben doch festgestellt, so nach 10 Jahren, Mensch, klar, wo soll es weiter hingehen? Wir haben jetzt irgendwie so doch einen wichtigen Punkt gehabt. Zahlen waren gut, wir waren wirtschaftlich erfolgreich und gleichzeitig haben wir gemerkt, so Themen wie Internationalisierung ist echt schwierig. Also das ist nicht, dass das mal eben so ist. Das haben wir langsam gestartet, auch okay, aber doch langsamer, als wir gehofft hatten. und dann gesagt, Mensch, wie sehen die nächsten 10 Jahre aus? Und am Ende war es so eine Mischung aus, gab da schon so vielleicht auch ein, zwei, die gesagt haben, oder auch mehr so, Mensch, jetzt ist doch auch eigentlich ein guter Zeitpunkt, ne, worauf will man warten? Haben uns vielleicht auch mit externen immer mal beraten, da so ein paar ins Vertrauen gezogen und gesagt, die da Erfahrung mitbringen, die auch gesagt haben, ja, aber wenn das mal irgendwann, also altersmäßig war das vielleicht noch nicht, war das gar nicht so ein großes Thema, so, also der Älteste bei uns, der sagte immer noch so, na, also für mich ist so in 4, 5 Jahren, dann will ich aussteigen, wo wir auch welche gesagt haben, na, wenn du in 4 Jahren willst, wer weiß, wie es dann aussieht, ne? Also ja. Das ist jetzt auch nicht so ein Zeitraum, dass man das sonst wie weit wegschieben sollte, und dann mach es lieber jetzt, als in 4 Jahren irgendwie zurückzugucken und ständig zu denken, hätten wir damals, und da passte einfach alles, so, also das passte gerade zum Zeitpunkt, es passte, wir konnten das aus einer, glaube ich, kann man sagen, so aus einem Moment der Stärke heraus machen. Also es war, wir mussten nicht, ne? Also das war ganz gut. Wir konnten uns das immer anhören und sagen, wir können zur Not jederzeit aufstehen und gehen, wenn uns irgendwas nicht gefällt. Und ja, am Ende hat uns das gefallen. Und ich glaube, entscheidend war, man soll, so der Rat auch von außen, und natürlich haben wir uns das selber auch gedacht, man soll jetzt auch nicht hoffen, dass das irgendwie ständig so passieren kann, dass jemand kommt und ein insgesamt gutes Angebot macht. Also ein wirtschaftlich gutes Angebot, aber auch mit denen inhaltlich auch gut und so etwas. Und das passiert nicht ständig. Und wenn wir jetzt gesagt hätten, wir wollen, dass es in 10 Jahren oder sowas, ist das ein Thema, dass wir uns das überlegen müssen, wie es weitergeht. Aber nee, da wurde uns dann eher empfohlen, also wenn das in 3, 4 Jahren für euch ein Thema ist, dann mach es lieber jetzt. Nicht, dass du dann in 3, 4 Jahren sagst, Mensch, jetzt ist gerade keiner da oder uns geht's jetzt doch mal gerade wieder schlechter oder sonst etwas. Das ist eine hohe Chance, dass man das nur bereut. Also warum nicht auch jetzt? Und dann waren wir uns nachher doch relativ schnell auch intern einig zu sagen, dann machen wir es, ne?
Ja, super. Also so eine Mischung aus A, Opportunität, also es gab jemand, B, hast du auch gerade gesagt, die Zahlen waren gerade gut, ja, und das ist halt, da, wenn man so 2, 3 Jahre oder 4 Jahre lang auch mal mit anderen Leuten spricht und das beobachtet, dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, hat man gerade eine gute Phase oder nicht, weil sehen wir jetzt auch irgendwie, auch Software geht in Wellen und dann hat man halt mal einfach auch so einen Gesamtmarkt, der hochgeht und runtergeht, und wenn dann so 2, 3 Sachen zusammenlaufen, dann ist, glaube ich, auch eine Kunst, da dann einfach zu sagen, jetzt mache ich's. Und ich kenne auch einige, die dann halt einfach länger warten und dann kommt halt erstmal nochmal wieder Covid, das ändert dann alles, oder dann ist die Investitionslaune kurz weg, irgendwie 1, 2 IPOs hauen nicht hin und das trickelt runter bis nach irgendwie Exit, irgendwie Wille, das dreht sich dann doch schneller, als man denkt, obwohl man eventuell halt gar nichts anders macht oder falsch gemacht hat in der Zwischenzeit, ja, und dann ist man dann abhängig von externen Faktoren.
Finde ich genau.
Und lass uns noch mal ein paar Minuten darauf verwenden, wie ihr da hingekommen seid, irgendwie 13 Millionen Umsatz irgendwie überwiegend bootstrapped aufzubauen, oder vielleicht die Nebenfrage noch, du hast gesagt, ihr hattet noch einen Minderheitsbeteiligten, das heißt, ihr habt zwischendurch schon noch mal einmal Geld aufgenommen.
Ja, wir hatten nach einigen Jahren auch Kontakte und das kann man nicht einsehen, kann man sagen, das war das war der Landwirtschaftsverlag aus Münster, der also in der Branche nah war und wo wir Kontakte hatten und der gesagt hat, Mensch, das klingt für uns spannend, und dann haben wir doch auch gesagt, haben auch ganz am Anfang, muss man aber auch sagen, zur Gründung will ich auch nicht hier verheimlichen, also hatten wir auch aus dem Kundenkreis welche mit 5% und 10%, also sehr, sehr gering, also wenn ich glaube, insgesamt 15%, die haben wir dann nach einiger Zeit ausgezahlt, weil das war dann auch in Ordnung, war auch dann so für den Anfang gedacht, sage ich mal. Und mit dem Landwirtschaftsverlag, das haben wir dann noch länger gemacht, die waren mit 30% eingestiegen. Und das war schon auch nochmal wichtig, uns so ein bisschen Sicherheit zu geben im Hintergrund so, ne? Also auch wenn wir noch am Steuer standen, war das nochmal wichtig, vielleicht bei einer oder anderen Entscheidung, dass wir auch gesehen haben, Mensch, da können wir was machen. Die haben auch in dem Zuge da aber auch natürlich nochmal ein bisschen Working Capital reingebracht. Das war dann auch wichtig für so ein bisschen Wachstum. Und das war auch für die Phase gut und richtig und auch wichtig, würde ich sagen. Und haben uns da letztendlich zur Seite gestanden. Und ich glaube, das war, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, ich glaube, das war 2020 oder 2019.
Ja, fair. Also ging mir jetzt mehr so um die, es gibt ja so quasi 100% bootstrapped, ja, ich habe das Ding ganz alleine aufgebaut irgendwie und dann am Ende mit 10 Millionen ERA 100% bootstrapped mit Single Founder verkauft. Ist ja nochmal eine leicht andere Story, als wenn man zwischendurch irgendwie 30% abgegeben hat und dann zu 6 ist. Einfach nur so, das interessiert die Leute mal so ein bisschen so, wo kommt man her und wie sieht's auch aus? Weil da sind ja eine ganze Menge andere Bootstrap-Founder auch jetzt in der Artist-Community, ja, und wir haben da sehr viele Stories jetzt auch schon im Podcast gehabt von sehr schönen und soliden Softwarefirmen, die halt aufgebaut wurden. Und wenn man dann halt auch noch einen Exit schafft, dann merkt man ja auch, wenn einem noch eine ganze Menge Anteile gehört. Das macht ja dann auch Spaß. Also ja. vollkommen verstanden alles. Jetzt wollte ich hingehen, so wie baut man diese Softwarefirma auf? Es ist ja schon, ich glaube, heute würde man vielleicht sagen, so Vertical SaaS, ja, Landmaschinen und Baumaschinenhersteller. Ihr habt Microsoft als Plattform, das hast du schon erzählt, das ergibt auch total viel Sinn. Ja, und vielleicht trotzdem nochmal jetzt, wenn jemand in einem anderen Vertical unterwegs ist, ja, ob das jetzt Stahl ist oder sonst was, was würdest du sagen, sind so die größten Learnings, wenn man so einen speziellen Kundenkreis hat? Wie habt ihr den ersten Kunden gekriegt? Wie habt ihr dann sozusagen das Go-to-Market gemacht, um halt wirklich das auszurollen an andere?
Ja, also ich glaube, ja, das, was man eigentlich häufig hört, würde ich auch genauso aber sagen. Nah am Kunden, ne? Nicht aus dem Elfenbeinturm heraus entwickeln, sondern immer wieder mit dem Kunden zusammen und sich da das Feedback holen.
Aber habt ihr, also ich mach's mal konkret, habt ihr euch auch mal in so einen Landmaschinenvertrieb reingesetzt, habt ihr euch angeguckt, habt ihr die Mitarbeiter da interviewt oder wie kriegt man das?
Also ganz viel mit allen möglichen Kundenkreisen zusammen immer wieder angeschaut. Natürlich, klar, und man hört das auch immer wieder, das wird wahrscheinlich überall so sein, dass ihr Kunde sagt, alle anderen arbeiten so. Und natürlich ist es im Detail nicht so. Das heißt, sich das viel angucken, sich viel mit anderen zusammensetzen, Bild zu machen, was ist wirklich die Schnittmenge zwischen denen, was die gleich machen. Und das immer wieder in der Praxis verproben, also immer wieder ausrollen, mit den Kunden sprechen, rechtzeitig sprechen, das würde ich sagen, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Man neigt natürlich dazu, wir machen das auch täglich, wahrscheinlich auch nicht perfekt, immer wieder ein bisschen zu sehr aus dem Elfenbeinturm heraus zu entwickeln, aber am Ende brauche ich den User, der sich das täglich anguckt und der auch so dieses nicht, ich gehe den Prozess dreimal im Test durch und sage, das ist super, sondern ich mache den Prozess 50 Mal am Tag und dann nach einem halben Jahr mal zu fragen, nachdem er das eben 3000 Mal wahrscheinlich gemacht hat, so, was ist dir jetzt aufgefallen? Und das sind so die kleinen Usability-Themen, die aber manchmal auch den Unterschied machen. Und das ist auch immer wieder, es ist diese Mischung manchmal aus den echt riesen Klopper-Features, die gebraucht werden. Aber was am Ende überzeugt, sind vielleicht die Kleinigkeiten. Die netten Rechnungsbelege, wo so viel draufsteht, das überzeugt nachher. Und das ist auch immer wieder das Spannende in so einem Vertriebsprozess gewesen, was denn manchmal so die Kleinigkeiten waren, wo man sagt, Mensch, man hat da, das Ding hat man 100 Tage Entwicklung investiert, aber was nachher überzeugt hat, waren die 2 Tage Entwicklung für diese Kleinigkeit. Oder dass man das schon hier gesehen hat. Oder dass man einfach nur die kleine Möglichkeit hatte, auch das zu machen. Das kann man manchmal gar nicht einschätzen. Und deswegen, ja, auch so gut zuhören im Pre-Sales-Prozess. Ne? Also auch da mit dem Kunden, das ist, wie oft haben wir da stundenlang präsentiert und sind da wirklich in die Details gegangen und man, oft haben wir Glück gehabt, aber selbst wenn mal nicht, man nimmt immer was mit aus diesem Prozess, wenn Leute aus der Branche ganz, ganz frisch und nackt auf diese Software gucken. Ne? Und manchmal auch Fragen stellen, geht das? Und man muss antworten, nee, geht nicht. Und denkt sich dabei aber natürlich, ja, warum eigentlich nicht? Ne? Hat man noch gar nicht drüber nachgedacht, ist eigentlich eine gute Idee. Und lernt dann selber auch über so etwas. Also das heißt, viel Gespräche mit Anwendern zu haben, um das da reinzubringen. Das, glaube ich, ist schon etwas, was wir gemacht haben und machen. Richtung Produkt, ja.
Ja. Wie ist denn, ich meine, wenn man so 6 Founder hat, wie war die Aufstellung? Also wie viele Commercial Founder waren da, die eher im Vertrieb oder im Sales gearbeitet haben? Wie viel haben Software gebaut?
Ja, also einer war so voll Marketing-Vertrieb, so haben wir praktisch das aufgeteilt, Geschäftsführung, und ich war da mehr so Projekte und Softwareentwicklung, und dahinter waren dann aber noch ein bisschen mehr so auch im Projekt- und Entwicklungsgeschäft tätig. Aber ich würde sagen, auch gerade so bei Pre-Sales und wenn es darum ging, wir müssen da was landen, haben wir auch immer alle gut an einem Strang gezogen. Also es sind alle geguckt haben, wie können wir die beste Demo vorbereiten, wie können wir da das beste Konzept haben, um doch gerade am Anfang, wenn man nicht die Referenzen hat, Leute überzeugen zu können. Und ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Aber insgesamt waren der deutlich Projekt, also so, ja, das Projektgeschäft und entwicklungsmäßig, das waren schon, ja, letztendlich, also von 8 Leuten insgesamt waren das schon eigentlich, wenn man so will, 7, auch wenn viele damit unterstützt haben im Vertriebsprozess.
Okay. Und wenn du jetzt mal dir 2025 anguckst, irgendwie die Welt hat sich ja stark geändert, irgendwie Software wird irgendwie schneller entwickelt, irgendwie auch die Sales-Prozesse und auch Pre-Sales-Prozesse können andere Tools angewendet werden. Und gleichzeitig habt ihr ja wahrscheinlich relativ traditionelle Kunden. Ja, also ich würde jetzt einfach mal die These in den Raum stellen, dass jemand, der Landmaschinen vertreibt, jetzt irgendwie noch nicht komplett an der AI-Forefront irgendwie dabei ist. Ja,
und nicht immer der Early Adapter ist.
Ja, nicht der Early Adapter ist. So, das mal so das Bild. Aber wie entsteht da ein Konflikt, wenn man jetzt selber Software entwickelt? Wie habt ihr das angepasst? Welche Veränderungen habt ihr da so reingenommen jetzt? Und wie clincht das dann irgendwie mit den Kunden? Oder wie bildet ihr die Brücke?
Ja, auch der Klassiker bei dieser Change-Prozess natürlich, wenn ich von so einer Software komme, die wirklich 20, 25 Jahre lang im Unternehmen die gleiche ist. Alles hat sich geändert, ganz andere Leute, aber im Bereich Software hat noch nie jemand was anderes gesehen eigentlich in dem Betrieb. Das ist schon manchmal echt schwierig, ne? Also das zu ändern und zu sagen, ja, zukünftig ist es aber halt ein bisschen anders, kommst jetzt anders ans Ziel, wir müssen das anders denken. Das ist schon eine ganz, ganz große Herausforderung. Da jeden mitzunehmen und auch zu gucken, Mensch, das wird schon und wir kriegen das ja irgendwie hin und digitalisieren das wirklich, weil wir kommen dann echt oft von Unternehmen, da wandern wirklich die Leitsordner noch im Dutzend so durchs Unternehmen und so.
Ja, etwas, ne? Und die letzte Software wurde mit Floppy Disk aufgespielt, ja.
Genau so. Also das ist doch erstaunlich, was dann da manchmal noch los ist, im Anbetracht der Größe des Unternehmens und auch in Anbetracht der wie extrem sich die Maschinen natürlich auch geändert haben. Also das ist immer wieder das, wenn ich Wahnsinn, was mittlerweile für ein Hightech-Gerät natürlich so ein moderner Traktor ist, das ist ja Wahnsinn. Das hat sich ja in den letzten 20 Jahren wahnsinnig geändert, aber die Software, mit der sie arbeiten, vielleicht gar nicht so. Ne? Aber gut, ist ja auch, muss ja auch alles bezahlt werden. Ich würde es ja gar nicht schlecht reden, wenn sie es nicht ändert. Und natürlich ist es auch, am Ende funktioniert es auch. Das ist natürlich auch ein Wahnsinnsprojekt für so ein Unternehmen, das auszutauschen. Aber das ist schon eine Herausforderung in so einem Projektgeschäft, also dieses Thema so Change Management und so, das mitzunehmen und da auf die Leute zu achten und auch auf die Details zu achten. Und dann natürlich macht das jedes Unternehmen auch irgendwie aus dem vollen Galopp. Also die machen ja ihren Alltag, ne? Und keiner ist jetzt plötzlich da, dass alle mal eben 20 Stunden die Woche Zeit haben, sich nur noch um so ein Projekt zu kümmern. Das ist auch immer wieder die Herausforderung, dass die alles unter einen Hut bringen müssen.
Aber ich finde das total spannend, weil neu modern würde man ja Customer Success sagen, also dass du nicht nur die Software verkaufst, sondern halt auch guckst, dass sie dann auch genutzt wird und richtig genutzt wird, um halt am Ende dann ja den Mehrwert zu liefern, den du irgendwann mal vorne im Verkaufsgespräch auch irgendwie angepriesen hast. Ja, ich meine, habt ihr ein großes Interesse. Gleichzeitig habt ihr auch nur bedingt Einfluss darauf, wie sich dann so Prozesse in so einem Kundenunternehmen entwickeln. Genau. Also wir haben bei McKinsey früher schon das eine oder andere Change-Projekt auch gehabt in größeren Versicherungen und so weiter. Also ich habe so ein Gefühl dafür, wie so dann Widerstand auch ist. Und man will ja jetzt nicht als Berater die PowerPoint-Präsentation machen, die dann am Ende im Müll landet. Und ihr wollt jetzt nicht Software irgendwie entwickeln, die am Ende nicht genutzt wird. Ja, wie habt ihr sozusagen, also softwareseitig oder halt auch teamseitig, da die Kunden unterstützt, am Ende diesen Prozess auch zu schaffen?
Ja, immer wieder auch die guten Key-User, die also dann vorangehen, die auch zu unterstützen. Und die braucht man auch in so einem Projekt. Ja? Also man braucht die für jeden Fachbereich irgendwie die ein, zwei Leute, die wirklich so das vorandenken und sagen, so machen wir es und andere mitziehen. Weil ich natürlich, ich löse ja nicht die Software ab, damit ein anderer Name steht, aber ich genauso arbeite wie früher. Ich muss echt davon ganz loslassen. Aber ich kann auch nachvollziehen, dass das wirklich schwierig ist, wenn ich das vielleicht noch nie anders kennengelernt habe. Und ich arbeite in so einem Unternehmen seit 10 Jahren und mache seit 10 Jahren das Gleiche. Und plötzlich sagt einer, das ändern wir jetzt mal komplett. Das ist natürlich für manche vielleicht schwierig. Und wir wissen ja, alle Menschen mögen sowieso keine Änderungen und so etwas. Und das heißt, Verbündete suchen, das ist ein wichtiger Punkt. Ja? Also die Leute, mit denen man das denn gestalten kann, die auch intern das wieder vermitteln. Weil wir können das von außen nicht machen, am lebenden Beispiel. Da kann jeder uns 10 Details nennen, auf die wir nicht sofort eine Antwort haben, weil wir natürlich nicht jedes, bei dem Kunden machen wir das doch immer so, oder? Da ist natürlich klar, das ist manchmal auch das Unverständnis, dass wir das nicht beantworten können, aber natürlich können wir das auch nur bis zu einem gewissen Detailgrad auf genau deren Prozesse machen. Und ich glaube, das ist wichtig und das ist auch rückblickend, in den guten, erfolgreichen Projekten hat man auch, das geht nur mit einem guten Projektteam auf Kundenseite. Ja? Mhm. Also egal, was wir machen, und das sieht man ja natürlich, nicht alle Projekte sind nur super und manche sind dann auch mal echt schwieriger, wo man echt lange braucht, bis das alles angenommen wird und wo es dann echt Monate dauert. Ich sag mal, wenige Monate dauert sowieso immer, aber vielleicht auch manchmal einige Monate, bis das richtig angekommen ist. Und der Unterschied, bei uns sind es immer die gleichen Leute. Also eigentlich ist das nicht unbedingt der Fall, der entscheidende Faktor sein kann, weil wenn wir 10 Projekte machen mit den gleichen Leuten, und mal ist gut, das ist das Kundenprojektteam. So, aber das mögen natürlich manche Kunden auch nicht hören, dass man eigentlich sagt, ihr habt da selber ganz viel Verantwortung für und ihr müsst jetzt einfach selber auch mal gucken. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen blöd, ne? Weil die sagen, hey, wir zahlen euch doch ganz viel Geld dafür. Und man sagt, ja, das stimmt, aber wir können von außen auch nicht alles machen. Also manche Dinge können wir von außen nicht tun. Ne? Und natürlich auch immer, wie wird denn so ein Projekt gesehen? Wenn ich so eine Software baue, die ist ja nirgendwo gleich. Wir versuchen jetzt mal ganz zu schweigen von irgendwelchen kundenindividuellen Anpassungen, wenn man so eine Software reinbaut. Allein schon die Konfiguration und die Prozesse im Detail ist immer ein Unikat, so wie es ist bei jedem Kunden. Und das können manchmal Kleinigkeiten sein, aber trotzdem ist es dann irgendwie bei dem Kunden wieder noch mal ein bisschen anders, was manchmal Probleme macht. Das sorgt manchmal für Unverständnisse. Ich sage, Mensch, da arbeiten noch so viele Leute mit und wenn ich einen Traktor kaufe und der funktioniert, der blinkert nicht, dann ist das doch auch nicht in Ordnung. Wir sagen uns, ja, aber genau so ist es jetzt leider so. Und wenn ihr genau mit der Zugriffsberechtigung und dem Prozess arbeitet, jetzt gibt's ja leider etwas, das funktioniert so nicht. Das müssen wir vielleicht einen anderen Weg finden. Am Ende ist es klar, darf man nicht vergessen, wie hochkomplex das doch wirklich ist, was da unter der Motorhaube irgendwie in der Software funktioniert und passiert auch. Ne? Mhm. Das ist dann doch einfach so. Mhm.
Jetzt hast du gesagt hier, ich habe das Bild gerade noch vor Augen, diese Leitsordner, die dann halt durch so ein Unternehmen wandern oder halt einfach eine Software, die seit 10, 15 Jahren genutzt wird, die wahrscheinlich vor 15 Jahren auch irgendwie gekauft wurde und jetzt im Einsatz ist, die kostet ja erstmal kein Geld. Und jetzt kommt ihr und sagt, hey, wir haben eine neue Software, die ist viel besser. Die kostet aber jetzt halt irgendwie monatlich x Euro oder pro User, pro Mitarbeiter. Wie seid ihr denn mit diesem Pricing-Thema umgegangen? Weil da muss ja irgendwie mit Mehrwert kommen. Aber das sind ja schon so Change-Prozesse, wo dann halt auch irgendwie erstmal wieder Kosten auf den Plan kommen. Und das freut ja die wenigsten.
Ja, das ist absolut richtig. Also viele, die sagen, ich habe doch, meine Server sind 10 Jahre alt, die Software ist 10 Jahre alt, ist alles abbezahlt. Und im Zweifel sollte da gar nichts mehr so gefühlt für bezahlen. Und dann kommen wir mit einer SaaS-Software und sagen natürlich, ja, die kostet im Monat was pro User. Und das ist auch schon irgendwie dreistellig. Das ist ganz unterschiedlich. Manche sind da wirklich, ich will in die Cloud, ich verstehe das auch, ich will die Verantwortung nicht mehr haben, den eigenen Server zu haben. Ich finde das super, ich muss mich nicht drum sorgen um Security und ob der Arbeitsspeicher groß genug ist im Server. Das kann ich alles abgeben und freuen sich und wollen ganz proaktiv unbedingt auch in die Cloud. Andere sind ehrlicherweise da aber auch nicht, ne? Also die sagen, Mensch, den Server habe ich doch sowieso stehen. Und den IT-Menschen, dass der vielleicht auch nicht sagt, ich will das alles abgeben, weil der denkt sich vielleicht, was mache ich dann in der Zukunft, der ist vielleicht auch nicht so sehr dafür. Das also so wird immer mehr Richtung Cloud, aber ist mitunter auch sicherlich noch nicht da angekommen. Und auch noch ganz traditionell, ich will es auf meinem eigenen Server installiert haben, hier bei mir vor Ort, und dann weiß ich, was ich habe und so. Und was auch in einem gewissen Zeitraum okay war, aber heutzutage einfach, also wir müssen sagen, mittlerweile, wir machen nur noch Cloud-Projekte. Ja? Also wenn das jemand machen würde, müssen wir sagen, dann passt das nicht mehr, wir können das nicht. Ne? Wir spielen, mittlerweile jetzt die ganze Softwareentwicklung geändert. Ja? Es gibt täglich irgendwelche Updates, die man einspielen muss und so, und das alles im On-Prem auch noch zu berücksichtigen, das können wir nicht und wollen wir auch gar nicht mehr. Und deswegen hat sich das schon so geändert. Aber das ist etwas, was uns viele Jahre schon sehr begleitet hat, dass man immer wieder ganz unterschiedliche Typen irgendwie trifft, wie offen sie dafür sind. Also Pricing grundsätzlich auch vielleicht, weil sie gar keine Vorstellung haben. Ist auch immer gut, wenn jemand sagt, Mensch, das kostet so viel, ich habe aber Budget X im Kopf gehabt. Und man sagt, ja, wie kommen Sie auf das Budget? Ja, das war so das, was über ist. Ne? Also man sagt, ja gut, aber dann zu sagen, das ist jetzt mein IT-Budget, weil das kann ich mir irgendwie gerade leisten, das ist irgendwie natürlich auch schwierig.
Ja, aber es ist auch nachvollziehbar. Also das Gute ist ja mal überhaupt zu verstehen, wie ein Kunde über Geld nachdenkt. Ja, und dann kann man halt diskutieren. Ja, und vielleicht kommt man dann auch nicht zusammen, aber je früher man das dann wiederum versteht, hilft ja auch. Wie seid ihr auf eure Preise gekommen? Also habt ihr das verglichen mit Wettbewerbssoftware oder?
Ja, ich glaube, da ist es ganz gut, dass wir in diesem Microsoft-Umfeld sind. Also Microsoft da schon so Grundstrukturen vorgibt und man da auch ganz gut sich in so einem kleinen Mikrokosmos von diesen Microsoft-Partnern da irgendwie befindet und ein ganz gutes Gefühl dafür hat, wie das Pricing ist und sich auch immer von der Art einfach an Microsoft andockt, sag ich mal. Und das ist also letztendlich ist es der Microsoft-Grundpreis und dann etwas, was wir für unsere Module monatlich beaufschlagen. Und da hat man ganz gute Vergleichswerte in dieser Microsoft-Partnerwelt, muss man sagen. So wie wir rangekommen sind, natürlich klar, wie groß sind die User, wie groß der Funktionsumfang. Natürlich guckt man auch mal, wie viel investieren wir da rein, wo wollen wir hin. Klar, dass man das auch mal macht, aber am Ende muss man auch ehrlich sagen, ist sowas natürlich immer, man hat immer die Unbekannte in der Software, wie viele User werden es nachher wirklich, ne? Ich habe natürlich immer die gleichen Herstellungskosten, ich habe ja keine Stückkosten oder so, das für Software, aber es kann immer nur eine Schätzung sein, wie oft verkaufe ich das denn in welchem Zeitraum. Und mal läuft das besser, mal läuft das schlechter.
Okay, jetzt haben wir verstanden, wo ihr herkommt, wir wissen euren Markt, wir wissen, wie ihr reingegangen seid, Pricing, erste Kunden gewonnen. Was mich jetzt immer so interessiert, ist so der Moment, wo die Skalierung richtig losgeht. Wo fängt das Ganze an zu wachsen? Du hattest John Deere mal erwähnt als Beispiel und als sozusagen Partner, der es geschoben hat. Ist das der Moment gewesen, wo ihr richtig Gas gegeben habt? Oder gab es einen anderen Moment, wo du sagst, an dem Punkt habe ich gemerkt, okay, jetzt hasseln wir nicht mehr, sondern jetzt kommt richtig irgendwie Speed auf?
Also das war ein wichtiger Meilenstein, so rückblickend, weil das einfach auch so der eine Punkt war, wo es diese Entscheidung gab und wo man dann da sehr reingegangen ist. Aber ja, und dann den einen Punkt, nee, also aber es gab nachher schon, die Software war irgendwann ausgereifter, man hatte gute Referenzen und das hat man vielleicht gemerkt, wenn wir bei einem Interessenten saßen und haben so uns vorgestellt und die Software vorgestellt und man sagen konnte, und das ist in so einer Branche, die sich dann doch kennt, natürlich gut und wichtig, man hatte immer konnte eigentlich immer schon irgendeinen Namen nennen, der Kunde bei uns war, den die anderen kannten.
Ja.
Also ich erinnere mich auch an Termine, da war das so extrem, dass der Geschäftsführer des Interessenten gleich gesagt hat, Moment, ich rufe sofort an, hat aus dem Termin direkt angerufen, keine Skrupel und kurz gefragt und da gesagt, ja okay, stimmt, was ihr sagt, die arbeiten damit, ist in Ordnung. Und das hat man gemerkt, das hat nachher schon so ein bisschen natürlich beschleunigt, dass man irgendwann insgesamt souveräner war. Ne? Man weiß einfach, man hat Erfahrung mit der Software, man kann sagen, die funktioniert, die ist erprobt. Und andere Leute, die einen weiterempfehlen. Das war schon ein wichtiger Punkt.
Ja, okay. Ja, ist auch klassisch, aber ist halt total wichtig. Also sozusagen die kritische Masse an Kunden, ja, insbesondere in so einer Nische, ja, wenn man da dann halt einfach ausreichend Kunden hat, dann hat man Referenzen, und zwar solche Referenzen, dass der nächste Kunde immer einen kennt mindestens. Und dann
läuft das. Und wir wissen, dass die Software eine Reife hat. Ne? Die ersten Projekte, da musste man immer noch wieder, hat immer noch neue Sachen gefunden und die haben wir dann doch noch dazu gebaut. Aber irgendwann hat man gemerkt, nee, also jetzt ist es wirklich wiederholbar. Jetzt haben wir alles im Bauch, was der grundsätzlich braucht und können das Projekt machen, ohne dass wir noch irgendwie groß was in Produktentwicklung investieren können. Das war auch sicherlich so ein wichtiger Schritt, ja.
Ja, fair. Ja, ich habe gerade einen Podcast über die Schwarzgruppe gehört, die auch irgendwie massiv in IT investiert hat, also Lidl, Kaufland. Und die haben auch gesagt, die haben eigentlich alles intern entwickelt. Und wenn das einmal bei Lidl und Kaufland funktioniert hat, irgendwie mit irgendwie dreistelligen Millionen Usern drauf und so, dann ist das halt stabil. Ja, und dann kannst du es auch mit gutem Gewissen jemand anders verkaufen, weil dann funktioniert es einfach. Ja, und das glaube ich, stabiles Produkt ist super hilfreich wahrscheinlich, vor allem in so einem traditionelleren Kundensegment. Ja, wenn die sich dann entscheiden, dann erwarten die auch, dass es funktioniert. Ja, sonst sind sie wahrscheinlich relativ schnell wieder weg.
Ja, und anfangs ist es nicht immer so, muss man auch ehrlich sagen. Ne? Und da haben wir natürlich auch viel dann Feuerwehreinsätze machen müssen, weil man dann doch erst irgendwelche Dinge feststellt, wenn plötzlich 100 User damit arbeiten. Das ist dann leider auch so, dass man das nicht alles in der Theorie vorher bis ins Letzte rausfindet und dann ist es manchmal der harte Weg. Ne?
Ja, okay, verstanden. Du hast gesagt, so ihr habt angefangen, erste Versuche oder erste Schritte Richtung Internationalisierung zu machen. Ja? Also jetzt haben wir sozusagen Produktreife war jetzt das Thema oder erste große Partner, dann Produktreife und dann ein typischer nächster Wachstumsschwung ist ja dann auch Internationalisierung. Du hast gesagt, es ging dann doch langsamer, als ihr euch das gewünscht hattet. Wo waren denn da die Widerstände oder die Barrieren für die Internationalisierung?
Ja, also erstmal würde ich sagen, die guten Referenzen, die wir so im Deutschland oder mindestens auch im deutschsprachigen Ausland, vielleicht noch Deutschland, Österreich, Schweiz, da geht das noch ein bisschen, dass man so Referenzen, dass sie sich untereinander kennen. Aber dann nachher, also wenn ich in die Niederlande gehe oder erst recht nach UK oder Spanien, da bringt das nichts. Ne? Also da brauche ich nicht irgendwie kommen, guck mal, wir haben noch den in Deutschland, die kennen sich gar nicht irgendwie. Und da wird auch nicht angerufen, weil die gar nicht vielleicht die gleiche Sprache sprechen. Das ist schon schwierig, dass wir also mit diesem eigentlich guten Netzwerk und guten Referenznetzwerk da nicht anfangen konnten. Dann ist natürlich im Bereich ERP-Software was machen, nicht zu unterschätzen, die Details pro Land, die es dann plötzlich gibt, die man auch erstmal lernt, also was dann vielleicht andere buchhalterische Bedingungen sind. Selbst mit Microsoft im Rücken, die grundlegende Sachen drin haben, ist es im Detail immer noch eine Herausforderung. Und dann auch so die, ja, bis zu, also auch da haben wir, wir haben Projekte im Ausland gemacht und die haben wir mit Partnern aus dem Land gemacht, mit anderen Microsoft-Partnern. Das ist ganz gut, dass man auf so ein Netzwerk zurückgreifen kann, die dann grundsätzlich die Software kennen. Das heißt, die lernen von uns ein bisschen die branchenspezifischen Sachen. Aber eigentlich ja, bilden, machen wir das erste Projekt gemeinsam, um dann den Partner da wirklich dafür auszubilden. Das ist zwar grundsätzlich ein Vorteil, dass das gut geht, und trotzdem gibt es genügend landesspezifische Sachen, die speziell sind. Also wir haben das mal irgendwann gehabt, dass wir dann einen Kunden in England hatten, und dann kam da, wurde die Rechnung nicht gleich bezahlt, haben wir gesagt, ja, schreibt man jetzt eigentlich eine deutsche Mahnung, was macht man? Also manchmal sind so die Kleinigkeiten, oder wie sind die Verträge, oder festzustellen, dass in Italien Zahlungsziele irgendwie von mindestens 90 Tagen was ganz anderes sind, da brauche ich also auch nicht so zu kommen, oder dass natürlich in anderen Ländern, die kennen überhaupt kein Lastschriftverfahren, und dass es da wieder anders ist, die wollen vielleicht plötzlich per Kreditkarte zahlen, und also das ist so diese Summe der Kleinigkeiten, die es dann doch nachher gibt, in so ein neues Land zu gehen. Und all so etwas festzustellen, was es doch aufwendiger gemacht hat. Und um den Bogen da zu spannen, was natürlich jetzt mit dem Übernahme Anfang des Jahres von Aptin ein ganz anderes Thema ist, weil die einfach in allen Ländern schon zu Hause sind. Ne? Also das sehen wir da. Und das war das war so ein Thema, wo wir doch gemerkt haben, boah, das alles so selber zu machen, das ist nicht ganz ohne. Und auch nicht zu sagen wir haben jetzt hier ein Riesenteam und Millionen-Euro-Budget und gehen damit ins Ausland, sondern auch ja ein bisschen versucht haben, das so gebootstrapped zu machen. Aber ja, wir haben in ein paar europäischen Ländern Kunden gewinnen können, aber das war schon schwierig und viel Mühe und nicht unbedingt so, was wir gesagt haben, da sind wir total auf dem richtigen Wege.
Ja, da geht dieser Hustle aus den ersten Jahren wieder los, weil man eigentlich genau. Ja doch wieder ein bisschen bei Null anfängt, gleichzeitig aber schon so die leichte Bequemlichkeit hat von, ich habe doch ein etabliertes Produkt und mein Sales-Prozess ist eigentlich anders und eigentlich muss das doch ja viel besser vorwärts
gehen. Das ist richtig, ja.
Okay, aber es ist eigentlich eine gute Überleitung dann zu Aptin. Du hast ja schon gesagt, irgendwie Opportunity, einerseits kommerziell muss so ein Deal gut sein, andererseits muss aber auch passen von dem Käufer. Vielleicht mal zwei, drei Sätze zu diesem Prozess. Habt ihr neben Aptin andere Kandidaten im Rennen gehabt? Habt ihr vielleicht einen M&A-Berater dabei gehabt, der das Ganze begleitet hat? Wie seid ihr das angegangen?
Genau, also nach den Erstkontakten haben wir uns einen M&A-Berater dazu genommen, haben dann noch mal so ein bisschen schon gesagt, das finden wir schon sehr spannend, aber der hat auch vollkommen zu Recht beraten, naja, macht das jetzt nicht ganz blind, wir sollten das schon noch mal ein bisschen verproben. Und er hat auch so ein bisschen so den Kontakte geknüpft, um mal so ein bisschen auch noch mal mit anderen so ein kleines Erstgespräch zu führen und so ein bisschen abzuklopfen, ist der Preis denn schon gut, ist das vernünftig? Und ja, das ging eigentlich alles in die richtige Richtung. Wir haben darüber eigentlich auch noch mehr festgestellt, auch so von den Inhalten und was andere sehen wollen, dass das eigentlich mit Aptin dann für uns gut war. Die kannten Microsoft, die kannten das Umfeld, in dem wir tätig sind, also sowohl Branche als auch Microsoft, das passte. Und haben dann aber nochmal dadurch so ein bisschen die Sicherheit gehabt, ja, das ist da, wo wir hinwollen. Ja, und dann haben wir, klar, aber auch die Beratung noch ganz viel genutzt für den ganzen Due Diligence-Prozess, der natürlich dann sicherlich immer intensiv ist, und das hat sich auch einige Monate gezogen, und genau, am Ende aber sind wir da, ja, lief das denn doch eigentlich nachher, das immer so in verschiedenen Phasen, denn eigentlich grundsätzlich gut, dann hat es erstmal wieder ein bisschen bei uns, bei denen oder so verzögert, also ich glaube, insgesamt war dann doch Due Diligence, ich muss überlegen, aber ich glaube, war 3 Monate oder sowas, lief das doch schon, ja.
Ja, 3 Monate, okay, die Frage hätte ich auch noch gestellt. Und gab es irgendeine klassische Deadline? Also war das dann kam irgendwann Weihnachten oder Sommerferien, oder was hat es am Ende dann zum...
Ja, war immer mal so Herbstferien, und dann wurden es nachher doch die Weihnachtsferien so ungefähr, dann doch so ganz am Anfang oder bis dann so ins Detail ging, und dann gab es ja immer irgendwas, wo das dann sich nochmal hier eine Woche und da eine Woche verzögert hat. Aber dann haben wir es nachher tatsächlich, dann haben wir irgendwann gesagt, so, also jetzt vor Weihnachten muss das auf jeden Fall über die Bühne gehen, und dann ging das nachher zum Ende auch relativ gut und schnell dann auch durch, muss man sagen. Also anfangs musste man viel natürlich erläutern, und natürlich war dann eine der Big Four auf der anderen Seite, diejenigen, die das alles geprüft haben. Das war schon, man sagte, also ein, zwei Mal gab es so Situationen, wo ich dann noch wieder letztendlich Käufer gegangen bin und habe gesagt, also redet mal mit denen, es geht wirklich ein bisschen ins Detail, müssen wir wirklich jeden Posten aus den letzten 5 Jahren durchgehen, und wenn ich erklären muss, warum 2020 die Reisekostenerlöse so viel niedriger sind, ich sage, ja, da war ja was, warum man nicht mehr so viel reisen konnte und sowas, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, das wird doch jetzt ein bisschen viel, nach wie vor bin ich da nun kein Profi und habe immer davon ausgesagt, das ist schon irgendwie auch ein Unikum, dass die Leute, die selber nach Stunden bezahlt werden, auch sagen, wie lange es dauert. Ne? Hm. Aber gut, ich will kein was Böses unterstellen. Das war nur meine Beobachtung von außen.
Okay.
Ja, aber dann ging das nachher zum Ende hin. Also zeitweise hat man sich vielleicht ein bisschen in den Details verloren. Aber dann ging das nachher. Ich glaube, da waren wir auch sehr, sehr gut aufgestellt und hatten da auch gute interne Systeme gehabt in dem Fall. Also man sagt ja oft, ne, man hat dann selber das nicht. Doch, wir haben da sehr, sehr gut unser internes ERP-System und konnten da auch immer sehr, sehr schnell alles liefern. Und das ging gut. Und das hat man nachher auch gemerkt. Ich glaube, manchmal hat man uns ein bisschen auf die Probe gestellt und wollte die gleichen Zahlen nochmal in anderer Form sehen und nochmal in anderer Form, um zu gucken, ob das denn immer noch in sich schlüssig ist. Und das war's. Und dann hat man auch schnell festgestellt, na okay, das ist alles in Ordnung und die Zahlen stimmen, die sind nicht ausgedacht.
Ja.
Und dann ging es nachher doch, war so ein bisschen irgendwie, dann ging es nachher sehr, sehr schnell auf der Zielgeraden.
Ja, das ist gut. Okay. Aber wir hatten ja auch, ich hatte auch mal einen Podcast mit einer Tech Due Diligence Company hier, ne? Das ist ja auch was man manchmal sozusagen proaktiv vorher machen kann, dass man einfach sich selbst auf Herz und Nieren testen lässt, bevor man in den M&A-Prozess reingeht. Vielleicht, was sind deine Takeaways? Also wenn jetzt ein Gründer zuhört, der überlegt, vielleicht seine Firma zu verkaufen, vielleicht ein Angebot auf dem Tisch hat. So, was sind die Top 3 Empfehlungen? Was sollte der oder die jetzt machen?
Also jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, das muss man gucken, immer die Firma schon so führen, egal ob es jetzt Thema ist oder nicht, aber es wird nie schaden, dass man sie so führt, als wenn man sie morgen verkaufen will. Also einfach nur, dass man die Verträge klar hat, dass man auf solche Daten immer Zugriff hat, dass die Zahlen klar sind, dass die Buchhaltung klar ist. Das kann immer nur von Vorteil sein. Ne? Ich glaube nie, dass das irgendwie, selbst wenn man es nie verkaufen will, aber man immer könnte, weil man da sauber ist, das kann eigentlich nur von Vorteil sein. Wir hatten jetzt ein kleines bisschen Erfahrung vorher schon durch den Mindergesellschafter, aber auch da ruhig mal vielleicht schon mal im Vorfeld, selbst wenn es kein aktuelles Thema ist, aber vielleicht, wenn man sagt, in ein paar Jahren, es kann nicht schaden, sich da vielleicht auch tatsächlich mit jemandem mal auszutauschen, was wird denn gefordert bei so einer Due Diligence? Dass ich nicht dann plötzlich davor stehe und sage, jetzt ist es ganz nötig und ich muss da Jahre aufarbeiten, dass ich von Anfang an meine Prozesse so habe, dass ich einfach da vernünftig davor bin. Und ich bin immer noch manchmal erstaunt, ich habe es irgendwo mitbekommen, doch, also wie wenig Insights und Auswertung doch manche vielleicht haben. Also das sollte man immer parat haben, ob man es jetzt wirklich dafür braucht oder nicht, aber schon mit der Maßgabe dabei.
Hast du aus der Erfahrung jetzt 2, 3 KPIs, die wichtig waren?
Ja, bei uns im Softwarebereich ist natürlich der Klassiker, das ist ARR, das ist eigene IP dabei und nachher noch so ein bisschen, auch dass man dann, das haben wir auch angefangen, haben wir auch erst vor 5 Jahren angefangen und nicht von Anfang an. Die Capitalized Labor, also die eigene Software aktivieren, die man erschafft. Ne? Und das ist doch auch von außen, wenn man da raufguckt, nicht, dass man denkt, was machen denn die ganzen Leute da bei euch? Drehen die nur Däumchen, sondern um auch zu zeigen, nein, die erschaffen schon ein Stück Software, auch wenn wir das wirklich konservativ bewerten, sage ich mal, wirklich nur mit der Arbeitszeit und den tatsächlichen Kosten, aber zumindest, dass man nach außen auch zeigen kann, wir erschaffen hier wirklich unsere eigene IP, ne? Und nicht, dass man das irgendwo gar nicht darstellt, weil vor allen Dingen also KPIs und vor allen Dingen, dass man auch jemanden von außen das einfach zeigen kann, wie das Geschäft funktioniert, auch wenn er gar keine Ahnung hat. Man muss sich ja selber eingestehen, man ist natürlich total betriebsblind und für einen selber ist das alles klar, aber da gucken ja vielleicht Leute auch mal auf Zahlen, auch wenn ich damit zur Bank mal muss oder so, die haben überhaupt keine Ahnung vielleicht, wie dieses Geschäft funktioniert, ne? Und die wissen überhaupt nicht, was SaaS ist oder was auch immer. Und dass man das immer so schnell schon mal darstellen kann, dass man also wirklich jemanden, der keine besonderes Know-how zur Branche hat, trotzdem schnell versteht, womit macht man eigentlich, womit verdient man sein Geld, was sind die verschiedenen Umsatzarten, wo hat man welche Kosten und das irgendwie auf einen Blick einfach und schnell hat. Und auch was gegeneinander ist, ne? Also wo hat man vielleicht dann irgendwie die Kosten, die gegen welche Position laufen.
Okay. Finde ich gut. Ich lasse den Spannungsbogen mal offen und frage nicht, für wie viel ihr verkauft habt, weil du bist ja noch bei uns beim Artist Summit und da habt ihr ein Roundtable, 50 Minuten, um nochmal zusammen mit dem Käufer, mit Aptin reinzugehen. Was kann man gemeinsam mit so einem größeren Softwarehaus dann auch erreichen und vor allem, wo geht die Reise jetzt hin? Ja, irgendwie für euch persönlich, für die Firma. Da wollen wir noch ein paar Sachen offen lassen, damit die Leute hier zuhören, die dann zum Summit kommen, vielleicht jetzt auch hier den Vorgeschmack gekriegt haben. Also die Background-Story haben wir. Hört sich nach einer wirklich coolen Story an. Also klassische Bootstrapped, deutsche oder DACH-basierte Founder-Story, genauso wie wir das hier in der Community oft haben. Deswegen danke für deine Zeit, Hauke. Bevor ich dich rauslasse, eine letzte Frage. Wir fragen immer unsere Podcast-Gäste nach einem kulinarischen Tipp. Vielleicht hast du in deiner langen Reise irgendwo einen Geheimtipp entdeckt, ein Lokal, ein Kiosk-Döner, wo du sagst, wenn jemand in der Nähe ist, soll er mal vorbeikommen.
Ja, da muss ich ja ein bisschen Lokalpatriotismus verströmen. Und wenn es jemand mal hier an die Ostsee verschlägt, unbedingt in das Strandlächeln Hohenfelde gehen. Kleiner Geheimtipp, direkt am Wasser, jetzt nicht bereuen.
Ja. Strandlächeln Hohenfelde verlinken wir wie immer in den Shownotes und packen es auf unsere stetig wachsende Restaurant-Top-Liste auf der Webseite. Hauke, danke dir und wir sehen uns ja schon in 2 Wochen auf dem Summit. Ich freue mich.
Ja, vielen Dank. Bis dahin. Danke dir. Tschüss.